welchen Umfang das damals gehabt hat, wie hochfliegend die Pläne gewesen sind, wie kurz wir davor gewesen wären, dass wir tatsächlich das russische Militär mit deutscher Hilfe modernisiert hätten. Das fand ich schon erschütternd.
Wie können wir Polarisierung begegnen und Europa stärken? Hi, ich bin Mushta Scherzada und das ist Gesellschaft besser machen, ein Podcast der Körber Stiftung. Hier spreche ich alle zwei Wochen mit verschiedenen Menschen, die genau diese Fragen bewegen. Zwischen Illusionen und Erwachen. Der völkerrechtswidrige Angriff Russlands auf die Ukraine am 24. Februar 2022 markiert einen tiefgreifenden Wendepunkt in der jüngeren europäischen Geschichte. In der Vergangenheit setzte Deutschland stets auf Dialog und enge wirtschaftliche Verbindungen mit Wladimir Putin, getragen von der Hoffnung, Handel werde Wandel bringen. Warnungen aus Osteuropa von Nachrichtendiensten und sicherheitspolitischen Experten wurden ignoriert oder relativiert. Ein schwerwiegender Fehler. Welche Lehren müssen Deutschland und Europa ziehen, wenn sie künftig souveräner und widerstandsfähiger agieren wollen? Darüber spreche ich heute mit Georg Maskolo. Er ist einer der bekanntesten Investigativjournalisten Deutschlands, ehemaliger Spiegel-Chefredakteur und langjähriger Leiter des Rechercheverbunds von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Seine Spiegel-TV-Reportage über den Fall der Berliner Mauer wurde in das UNESCO-Weltdokumentenerbe aufgenommen. Gemeinsam mit seiner Partnerin, der Russland-Expertin Katja Gloger, hatte in dem Buch Das Versagen die Fehlentscheidungen der deutschen Russlandpolitik analysiert. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind. Hallo, Herr Maskolo.
Hallo, besonders schön, bei Ihnen hier zu sein, bei Körber.
Das große Versagen, darum geht es in Ihrem Buch und dazu haben sicherlich viele verschiedene Ereignisse geführt, viele verschiedene Entscheidungen oder auch Nichtentscheidungen. Wenn Sie dennoch versuchen müssten, in einem Satz zusammenzufassen, was genau aus Ihrer Sicht das größte Versagen war in der deutschen Russlandpolitik, was wäre Ihre Antwort?
Dann liegt es in der Zeit nach 2014, als nach der Annexion der Krim und dem Krieg in der Ostukraine klar ist, auf welchen Weg sich Wladimir Putin endgültig begeben hat. Und es geht nur noch um die Frage, wie schlimm es eigentlich werden wird. Und dann unterbleibt das, was wir in diesen Tagen so schmerzlich spüren. Wir kümmern uns nicht um unsere Bundeswehr, wir kümmern uns nicht um die Resilienz unserer Gesellschaft. Wir diskutieren nicht die Frage, wie unsere Nachrichtendienste schlagfertiger werden könnten. All das unterbleibt, obwohl es damals klar gewesen ist, dass die Zeit der Friedfertigkeit, der Hoffnung auf Friedfertigkeit mit Russland endgültig zum Ende gekommen war.
Da haben Sie viele wichtige Themen angesprochen, über die ich gerne heute auch noch mit Ihnen sprechen möchte. Wenn wir jetzt bei der Krim anfangen, da geht es los und dann eskaliert das Ganze zu einem Großkrieg am 24. Februar 2022. Die Welt steht unter Schock. Gleichzeitig beschreiben Sie in Ihrem Buch, das Sie mit Katja Gloger geschrieben haben, dass Geheimdienste diesen Krieg sehr präzise vorausgesagt haben. Wie sahen diese Warnungen aus und wurden diese ignoriert oder relativiert?
Sie wurden jedenfalls bis zuletzt nicht geglaubt. Wenn ich Sie mit auf diese kleine Zeitreise nehmen darf, im Frühjahr 2021 erleben wir diesen ersten berühmten Osteraufmarsch an der Grenze zur Ukraine. Das Ganze lässt sich friedlich beilegen und dann wiederholt es sich im Herbst. Und die Amerikaner und die Briten verfügen sehr früh über Informationen und sagen, dieses Mal wird es ernst. Wir kennen das in allen Details. Und sie teilen auf eine ganz ungewöhnliche Art und Weise ihre Informationen mit den Europäern, vor allem auch mit den Deutschen. Wir haben darüber auch sehr lange mit dem damaligen CIA-Chef Bill Burns sprechen können. Und er sagt, es blieb für uns eine sehr einsame Zeit. Uns ist nicht geglaubt worden. Uns ist vorgeworfen, wir würden irgendwie Panik machen. Das Ganze mache doch eigentlich keinen Sinn. Sodass sich in der Tat an dieser Stelle die Welt teilt in diejenigen, die sagen, es gibt keinen Zweifel, dass es passieren wird. Und diejenigen, die bis praktisch zuletzt daran Zweifel haben, ist für möglich halten, aber auch Zweifel haben. Und dazu gehört der Deutsche Bundesnachrichtendienst.
Warum wollte man das nicht glauben?
Weil es eine Diskussion gab, die hieß, das mache doch eigentlich keinen Sinn. Der große Krieg mache doch eigentlich keinen Sinn. Die Kosten für Russland würden doch viel zu hoch sein. Die Sanktionen viel zu hart. Und ich glaube, dass das eigentlich eine Verlängerung der Fehleinschätzung der Jahre vorher gewesen ist. Wladimir Putin hatte immer das größte Interesse an guten wirtschaftlichen Beziehungen, vor allem zu Deutschland. Aber es gab etwas, was ihm noch wichtiger gewesen ist in all den Jahren. Und das war der Krieg. Er hat in Kauf genommen, dass das zum völligen Bruch mit dem Westen führen wird, auch mit Deutschland. Und hat sich dennoch entschieden, es zu tun. Aus Sicht vieler in Deutschland irrational. Aus Putins Sicht, fürchte ich, der damals letzte, aus seiner Sicht absolut logische und notwendige Schritt.
Und wenn wir jetzt nochmal auf die Zeit vor 2014 schauen, da bringen Sie ja auch wichtige sogenannte Bruchpunkte in Ihrem Buch zusammen, die relevant sind, um das Ganze rückblickend zu verstehen, wie es zu diesem großen Versagen kommen konnte. Einer dieser Momente ist die jedem bekannte historische Rede im Bundestag. 2001 war das, kurz nach 9/11. Wladimir Putin hält eine Rede auf Deutsch und sagt, Russland ist ein freundliches europäisches Land. Und das Ganze hat, glaube ich, zu sehr viel Euphorie auch geführt. Man dachte, man hat jetzt einen neuen Partner, man hat die gleichen Werte, die gleichen Interessen, es geht um die Demokratisierung. Was haben Sie über die Entstehung dieser Rede herausgefunden?
Dass Wladimir Putin an dieser Stelle nichts dem Zufall überlassen hat, dass er sich Unterstützung und Hilfe gesucht hat bei Klaus Mangold, dem langjährigen Vorsitzenden des Ostausschusses der Wirtschaft, den er gebeten hat, Gedanken, wie Mangold das nennt, beizusteuern zur Frage, wie der wirtschaftliche Aspekt der deutsch-russischen Beziehungen betont werden könnte. Und Horst Heltschik, allen bekannt als einer der Verhandler der deutschen Einheit, der politische Gedanken beisteuert. Leicht überspitzt könnte man sagen, ein bisschen haben die Deutschen sich diese Rede auch selbst geschrieben. Gleichzeitig will ich sagen, dass der Wladimir Putin des Jahres 2001 natürlich nicht der Wladimir Putin des Jahres 2022 oder 2026 ist. Aber interessant ist, wenn man in die Akten dieses Besuches dann einsteigt, man auch ein Protokoll finden kann einer Aussprache im Auswärtigen Ausschuss des Deutschen Bundestages, zu dem der Bundestag Putin damals regelrecht verpflichtet hat. Und da schlägt Putin einen ganz anderen Ton an. Da ist nicht Russland friedliches europäisches Land, da ist nicht Goethe, Schiller und Kant, sondern da verbittet er sich Kritik an der Kriegführung in Tschetschenien. Er kritisiert schon damals die NATO und die Bestrebungen der Erweiterung. Also er schafft es an einem und demselben Tag, zwei völlig unterschiedliche Botschaften abzuliefern. Eine cora publicum und die andere hinter verschlossenen Türen.
Es gab doch auch jemanden, der ihn schon relativ früh getroffen hat. Das fand ich auch ganz spannend in Ihrem Buch, der festgehalten hat, was der erste Eindruck von Putin war. Und er bezeichnete ihn, glaube ich, als kalten, harten Operateur. Vielleicht können Sie das nochmal richtig wiedergeben.
Ja, der leider vor kurzem verstorbene langjährige Staatssekretär im Auswärtigen Amt, Klaus Schariot. Damals ist er politischer Direktor des Amtes. Und zusammen mit Joschka Fischer ist er einer der beiden ersten Besucher bei Wladimir Putin. Putin ist gerade einen Monat Präsident, er stimmt irgendwie diesem Treffen zu. Und Klaus Schariot hat diese Angewohnheit, dass er so Notizblöcke in seiner Jackentasche hat. Und da hat er sich seine persönlichen Eindrücke aufgeschrieben. Und auf dem Rückflug, er hat uns dieses Buch gezeigt, steht da, harter, kalt entschlossener Operateur, mit dem möchte man nicht befreundet sein. So wie ich sagen will, es ohnehin interessant ist, wenn man in diese frühe Geschichte der deutsch-russischen Beziehungen eintaucht. Da gibt es von Anfang an diejenigen, die sagen, wir haben das größte Interesse, und zwar völlig zu Recht, am bestmöglichen Beziehungen zu Russland. Wir haben das größte Interesse daran zu schauen, was man mit diesem neuen Präsidenten, der diese besondere Beziehung zu Deutschland hat, was möglich sein wird. Aber es gibt auch immer die Warnungen, die heißen, lass uns schauen, womit wir es da eigentlich zu tun haben. Der mag an guten Wirtschaftsbeziehungen interessiert sein und der mag einen besonderen Blick auf Deutschland haben, aber das alleine kann nicht reichen. Sondern wir müssen wissen, ob er ein Präsident ist, der sein Land auf den Weg der Demokratie führen will, der Gewaltenteilung, der Medienfreiheit. Und diese Anzeichen, glaube ich, gibt es sehr früh, dass Wladimir Putin mit all diesen Dingen nun überhaupt nichts im Sinn hatte. Die ersten Opfer seiner Politik sind die Russinnen und Russen, die im Grunde um die Perspektive eines demokratischen Russlands betrogen werden.
Also ein Mann mit vielen Gesichtern, der auch einen KGB-Hintergrund hat, aber eben als junger, motivierter Mensch ganz stark gefeiert wurde. 2001, dann 2007 seine große Wutrede bei der Münchner Sicherheitskonferenz, die eine Kampfansage war, aber auch nicht so richtig Konsequenzen hat. Ich finde, das zieht sich so durch, dass man immer wieder das Gefühl hat, das hatte keine Konsequenzen, die nächste Aktion hatte auch keine Konsequenzen. Und dann 2008 der NATO-Gipfel, so ein bisschen auch der geopolitische Wendepunkt, wo man rückblickend jetzt auch sagt, das war wirklich ein ganz großer strategischer Fehler, dass wir Georgien und die Ukraine den Beitritt in NATO nicht freigemacht haben.
Das ist jedenfalls ein Punkt, der bis heute umstritten ist und wie ich finde auch zu Recht debattiert wird. Ich will daran erinnern, dass in der amerikanischen Regierung, im Militär und in den Geheimdiensten sehr viel Widerstand auch gegen diese Idee gegeben hat, Georgien und die Ukraine in die NATO anzunehmen. Weil Bill Burns, habe ich schon erwähnt, der spätere CIA-Direktor, damals amerikanischer Botschafter in Moskau, sagte, das ist die roteste aller roten Linien. Das ist, was er auf keinen Fall akzeptieren wird. Ich glaube aber, was man kritisieren muss, ist, dass die Ukraine und Georgien damals ein solches zeitlich nicht definiertes Aufnahmeversprechen bekommen, aber eine Unterstützung in all den Jahren letztlich ausbleibt. Diese Frage, wie integriert man sie? Wie holt man sie beispielsweise näher an die EU? Wie hilft man ihnen nach 2014, nach dem Krieg in der Ostukraine? Wie hilft man ihnen auch militärisch? Das sind eben die Dinge, die unterbleiben und die Dinge, die man heute kritisch anmerken muss.
Und ist nicht auch in dieser Zeit dann auch ein Geheimdossier entstanden? Oder war das schon davor? War das schon 2007, wo auch der Angriff auf die Ukraine präzise vorhergesagt wurde? War das in dieser Zeit?
Ja, es ist ein faszinierendes Papier. Man sucht ja immer bei einer solchen Recherche und fragt sich, wo sitzt so eine Regierung eigentlich beieinander und sagt, wie versuchen wir jetzt mal zu sehen, womit wir es zu tun haben, wie wir damit umgehen könnten, wie fassen wir alle unser Wissen mal zusammen und entwickeln daraus Strategie. Man findet da sehr wenig, aber man findet dieses ganz bemerkenswerte Papier des Planungsstabes des Auswärtigen Amtes. Das wird in Auftrag gegeben nach Putins Wutrede auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Da ist die Beunruhigung so groß, dass man sagt, wohin führt das eigentlich? Und es entsteht dieses Szenario, Russland Partner oder Gegenmacht, und wirft den Blick nach vorn 5 Jahre. Und eins der Szenarien, das dann als wenig wahrscheinlich abgelegt wird, ist das imperial-autoritäre Russland. Und würde man an der einen oder anderen Stelle jetzt mal Zeitbezüge rausnehmen, dann könnte man es heute lesen und sagen, das ist die Welt, in der wir heute sind, was die russische Aggression angeht, was die Entwicklung zu einer vollen Diktatur angeht, was den engen Schulterschluss mit China angeht. Also damals sind viele dieser Bruchstücke richtig gesehen und nur unglücklicherweise als nicht wahrscheinlich erachtet worden. Die spannende Frage finde ich, wer eigentlich auf die Idee oder nicht auf die Idee gekommen ist, eine ebensolche Analyse mal fortzuschreiben und fortzusetzen, nachdem man 2014 sehen konnte, dass das imperial-autoritäre Szenario auf dem Weg war, sich zu bewahrheiten.
Und das hat nicht stattgefunden.
Wir haben es jedenfalls nicht finden können.
Das ist absurd.
Dem würde ich mich anschließen. Und deswegen gehört zu den großen Schwächen, glaube ich, in unserer Russlandpolitik, aber insgesamt in unserer Außen- und Sicherheitspolitik, dass es uns in all den Jahren an einem solchen Ort gefehlt hat, wo eben solche strategische Diskussionen stattfindet. Deswegen kämpfte schon Wolfgang Schäuble sehr früh für die Idee eines nationalen Sicherheitsrates. Rot-Grün, und zwar die erste rot-grüne Koalition von 1998, versprach schon die Aufwertung eines Bundessicherheitsrates. Die Ampelregierung hat bekanntlich versprochen, einen nationalen Sicherheitsrat einzusetzen. Jetzt haben wir endlich einen. Und ich halte das für überfällig und hoffe sehr, dass er zu einem wirkmächtigen und klugen Gremium ausgebaut wird, weil wir eben solche strategischen Fragen lernen müssen, anders zu diskutieren.
Also es wurde einfach immer wieder auf wirtschaftliche Verflechtungen gesetzt. Es war ja auch nach der Annexion der Krim der Fall mit Nord Stream 2. Man hat immer wieder versucht zu deeskalieren. Man wollte die große Eskalation verhindern und genau dazu ist es dann aber am Ende gekommen. Ihr Buch endet am 24.02. mit dem finalen Versagen. Haben Sie mit diesem endgültigen Bruch Russlands damals gerechnet?
Ich besuche genauso wie meine Frau seit nun über 20 Jahren die Münchner Sicherheitskonferenz. Deswegen habe ich so eine Erinnerung an diese Tage vorher, an dieses fiebrige Wochenende, in denen in allen Diskussionen und auf allen Gängen die Frage diskutiert wird, kommt es oder kommt es nicht. Ich war davon überzeugt, genau wie meine Frau, dass es kommen würde. Ich habe bis zum letzten eine Unsicherheit gehabt, ob es sich um einen solchen großen Einmarsch handeln würde. Vergessen wir nicht, die russische Armee stand bevor sie zurückgedrängt worden ist, ja kurz vor Kiew in den ersten Tagen heißen die Diskussionen in diesem Land, wann muss Selenskyj sich mit seiner Regierung ins Ausland absetzen? Wird es zu einer Exilregierung kommen? Kann es sein, dass vielleicht zumindest der Westen der Ukraine nicht besetzt wird? Das sind die Szenarien gewesen. Und dass er sich entscheiden würde, mit dem größtmöglichen Einsatz, mit dem größtmöglichen brutalen Krieg zu beginnen, da habe ich bis zuletzt ein Fragezeichen gehabt.
Ich würde Sie auch gerne fragen, ob Sie sagen, dass das Putins Krieg oder Russlands Krieg ist. Ich habe letztes Jahr im Rahmen der Tage des Exils für die Körperstiftung Julia Nawalnaja kennengelernt, die Sie ja auch gut kennen, die Witwe des ermordeten Oppositionspolitikers Alexei Nawalny. Und sie sagt ja ganz klar, das ist Putins Krieg, nicht Russlands Krieg. Schließen Sie sich dem an?
Ich finde diese Frage so schwer zu beantworten, weil wir halt aus Russland inzwischen so wenig wissen. Wir können, meine Frau und ich, nicht mehr fahren. Die Freundinnen und Freunde, die Bekannten, die wir noch haben, kann man im Grunde gar nicht kontaktieren, weil welchem Risiko setzt man sie in diesem Fall aus? Das heißt, wir wissen, dass es vergleichsweise angeblich hohe Zustimmungswerte für den Krieg gibt. Wir wissen aber auch, dass so viele mutige Russinnen und Russen, und zwar Millionen von ihnen, das Land verlassen haben, im Exil leben, Widerstand leisten. Deswegen tue ich mich sehr schwer, die Frage zu beantworten, ist das jetzt eigentlich Putins Krieg oder ist es ein Krieg Russlands? Ich fürchte, dass Putin erstaunlich viel Unterstützung im russischen Machtapparat und auch in Teilen der Bevölkerung besitzt. Kein Wunder, wenn man jede Form von unabhängiger Berichterstattung von Opposition systematisch ausgeschaltet hat. Insofern würde meine Antwort ausfallen, er hat mehr Unterstützung, als ich es mir wünschen würde. Aber wir sollten nie übersehen, dass es sehr viele Russinnen und Russen gibt, die diesem Krieg überaus skeptisch gegenüberstehen und ebenfalls sehr viele, die gegen Putins brutales Regime schon vor 2022 angekämpft haben und manche von ihnen dies mit ihrem Leben bezahlt haben.
Gibt es denn Dinge, die Sie als Investigativjournalist im Laufe der Recherche für dieses Buch erschüttert hat? Sie haben ja Einblick in unheimlich viele sensible Akten gesehen. Sie haben sehr viel Wichtiges herausgefunden. Gab es da einen Moment, wo Sie dennoch persönlich überrascht waren oder erschüttert?
Ja, es gab schon so manche Momente, die ich mir so nicht hatte vorstellen können. Wir kannten ja aus früherer Berichterstattung in den Umrissen diese berühmte Idee der deutsch-russischen Modernisierungspartnerschaft im Bereich des Militärs. Welchen Umfang das damals gehabt hat, wie hochfliegend die Pläne gewesen sind, wie kurz wir davor gewesen wären, dass wir tatsächlich das russische Militär mit deutscher Hilfe modernisiert hätten. Das fand ich schon erschütternd. Und vielleicht war einer der interessantesten Momente in der Recherche, Sie sagen völlig zu Recht, das Buch endet eigentlich am 24. Februar und trotzdem springen wir an der einen oder anderen Stelle dann doch ein Stück weiter nach vorne. So wie einmal in den September 2022. Wir erinnern uns, der erste Winter steht vor der Tür. Es geht um die Frage, bleiben die Heizungen kalt? Müssen die Fabriken ausgeschaltet werden? Das Gas fließt praktisch nicht mehr. Wir sind 6 Monate nach Kriegsbeginn. Wir sind nach Butscha. Und Wladimir Putin lässt dem damaligen Kanzler Olaf Scholz ein Papier überbringen zu einigen Fragen der europäischen Energieversorgung. Und er sagt, ich hätte da eine Idee, wie wir alle eure Probleme lösen können. Da gibt es doch diese Pipeline Nord Stream 2, lass uns doch die jetzt endlich mal ans Netz gehen lassen, dann sind alle Probleme gelöst. Und Scholz hat uns gesagt, Putin hatte in diesem September 2022 immer noch nicht verstanden, dass es mit Deutschland nicht so weitergehen würde und könnte, wie er es gewohnt gewesen ist. Und ich habe mich allerdings gefragt, was bringt eigentlich Wladimir Putin im September 2022 dazu, es für möglich zu halten, dass es mit den Deutschen, nachdem sie sich jetzt groß aufgeregt haben, vielleicht dann doch genauso weitergeht, wie es immer weitergegangen ist. Egal, was er tut, die guten Geschäfte, vor allem die guten Gasgeschäfte, bleiben davon unberührt. Ein bemerkenswerter Vorgang.
wahnsinnig spannend und klingt fast auch provokant, das wenige Monate danach zu verfassen. Wenn wir jetzt mal die Zeit nach Ihrem Buch betrachten, was wäre denn jetzt die zentrale Lehre aus der gescheiterten Russlandpolitik und was müssen vor allem Europa und Deutschland daraus lernen? Wie müssen wir uns jetzt aufstellen? Sie haben vorhin schon die Friedensdividende, glaube ich, erwähnt. Wir haben jetzt einiges zurückzuzahlen. Und was macht das auch mit unserer Gesellschaft?
Ja, ich kann es gar nicht anders sagen. Im Journalismus muss man sich vor Übertreibungen und Superlativen schon schützen, weil sie nutzen sich so schnell ab. Aber es ist schon ein großer Sturm, der jetzt heraufgezogen ist. Russland haben wir bereits diskutiert. Alle, die uns hier zuhören, kennen das Verhalten der Trump-Regierung. Wir sind tatsächlich auf der Reise in ein kaltes, an Machtinteressen und Großmächteninteressen orientierte Welt, in der vor allem wir Europäer und wir Deutsche besonders viel zu verlieren haben. Und wir müssen jetzt, so traurig das ist, sehr schnell lernen, dass Europa auf eine ganz andere Art und Weise zusammenstehen muss. Etwas, was in jeder Feierstunde beschworen wird und trotzdem, wenn es um Bereiche nationaler Sicherheit geht, seit Jahrzehnten keinen ausreichenden Fortschritt kennt. Und es gilt genauso für uns Deutsche. Wir haben viel nachzuholen, ein Stück selbstständiger zu werden in militärischen Fragen, in nachrichtendienstlichen Fragen, in Fragen, wie wir unsere nationalen Interessen vertreten und dabei gleichzeitig zu schauen, dass wir für die Ukraine zumindest das Schlimmste verhindern und versuchen, auf diese Verhandlungen so viel Einfluss zu nehmen, dass es nicht ein absolut ungerechter Siegfrieden werden wird. Ich fürchte, dass das Ergebnis für die Ukraine auch so noch bitter genug sein wird. Aber das muss deutsche und europäische Anstrengung sein. Und dann will ich noch einen Punkt hinzufügen, weil Sie fragen, was macht das auch hier mit der Gesellschaft? Auch wenn hoffentlich bald die Waffen schweigen, wird ja eine große Aufgabe bleiben. Und die wird heißen: Wer hilft diesem Land, das so schrecklich geblutet hat, so geschunden, so zerstört ist? Und dann werden sich die Augen in Europa vor allem auf Deutschland richten. Und es wird heißen, für einen relativ langen Zeitraum dann doch erhebliche finanzielle Mittel zu mobilisieren, um die Ukraine zu unterstützen. Das wird nur gelingen, wenn es dafür stabile politische Mehrheiten gibt und einen weitreichenden gesellschaftlichen Konsens. Und ich glaube, für den muss man werben und für den muss man kämpfen.
Wir haben die Zeitenwende jetzt erlebt und Sondervermögen wurde auch gerade zum Unwort des Jahres gekürt.
Zu Recht.
Die Annahmen der Friedensdividende sind einfach jetzt hinfällig. Also müssen wir einfach auch einen mentalen Shift von Handel durch Wandel oder nie wieder Krieg hin zum Thema Sicherheit als Voraussetzung vielleicht auch für Frieden schaffen?
Diese Diskussionen beginnen immer mit Sprache. Ich finde nichts falsch an nie wieder Krieg. Wenn es ein Volk gibt, das sich wahrscheinlich nie wieder Krieg wünscht und im wahrsten Sinne des Wortes kriegsmüde ist, dann ist es die Ukraine und das aus jedem guten Grund. Verteidigungsbereit zu sein, zu akzeptieren, dass wir in einer Welt leben, in der Rüstung eine Notwendigkeit geworden ist. Und wenn man sich die enormen Zahlen anschaut, an Ressourcen, an Geld, das da reinfließt, kann man nur sagen, es ist schrecklich, darüber so sprechen zu müssen, weil es wahrlich andere Probleme in der Welt gibt. Und die Tatsache, dass wir so eine Rückkehr dunkelster Zeiten des Kalten Krieges erleben, empfinde ich persönlich als außerordentlich deprimierend. Aber ich glaube, dass es keinen Weg daran vorbeiführen wird, das zu tun. Ich kann es nur wiederholen. Ich finde, wir sollten vorsichtig in der Sprache sein. Wir sollten Respekt mit all denjenigen haben, denen eine solche Entwicklung auch Angst macht, die Sorgen haben, die das ablehnen. So, für diese Mehrheiten muss man werben. Aber ich glaube, man muss mit der gleichen Härte denjenigen entgegentreten, die glauben, dass man mit diesem Russland jetzt auch wieder einen friedfertigen Ausgleich finden könnte, wenn man nur auf die russischen Forderungen eingehen würde, dass das eine Illusion ist. Ich fürchte, dass Wladimir Putin bewiesen hat, dass er letztlich nur durch Stärke abzuschrecken ist. Schrecklich genug, aber ich fürchte, es bleibt richtig.
Und müssten wir daraus jetzt nicht auch lernen, was den Umgang mit Menschen wie Trump angeht? Wenn wir über die Zukunft der NATO sprechen, wenn wir nach Grönland schauen und diese Zurückhaltung, die man ja immer noch erlebt und dieses devote Auftreten, wäre es nicht an der Zeit, da dann vielleicht auch mal eine andere Strategie zu fahren? Dialog ist wichtig, ja.
Säße Ihnen jetzt ein Mitglied der Bundesregierung entgegen und würde ehrlich antworten, dann würden die sagen, ja, natürlich. Und wir sind auf eine Art und Weise verstört und empört und beunruhigt über amerikanisches Vorgehen, dass das kaum irgendwie noch zu steigern ist. Aber ich glaube, aus deutscher Regierungssicht heißt die Aufgabe jetzt, die Amerikaner nicht vollständig zu verlieren, weil der Zeitraum, den wir benötigen werden, das nachzuholen, was wir so viele Jahre versäumt haben. Die Geschwindigkeit, in der das alles geschieht, ist so groß, dass eine europäische, eine deutsche Antwort im Grunde bedeuten muss, zu sagen, lass uns so einen Zeitraum versuchen zu überbrücken und gleichzeitig schnell so verteidigungsbereit zu werden wie möglich. Ob das gelingt, wird zum Beispiel ganz wesentlich von solchen Fragen wie Grönland abhängen, weil es auch Momente geben kann, in denen der amerikanisch-imperiale Ansatz, der immer deutlicher an solchen Stellen zutage tritt, eine solche Provokation für Europa, für Deutschland ist, dass man es auch gar nicht mehr wird schönreden können.
Beobachten Sie dennoch Entwicklungen, die Ihnen Hoffnung machen, dass Europa stärker oder souveräner aus den aktuellen Entwicklungen hervorgehen kann, dass wir demokratische Werte verteidigen können?
Ich hoffe es jedenfalls sehr und bin, was den europäischen Prozess angeht, leider durch jahrzehntelange Beobachtung dann doch skeptisch geworden. Ich fürchte, dass manches nur gelingen wird, wenn ein kleiner Kreis europäischer Länder sich entscheidet, voranzugehen. Und ich werde es vor allem in dem Moment glauben und mich freuen, wo ich sehe, dass ein echter, harter Schritt gemacht wird. Ein europäisches, diplomatisches Auftreten, das tatsächlich heißt, dass auch diplomatischer Einfluss an einer Stelle gebündelt wird. Etwas, was wir in Wahrheit nie erreicht haben. Eine weiterreichende Integration der Armeen und auch gemeinsame Waffensysteme. Ich habe mich immer gefragt, wieso die angelsächsische Welt mit dem sogenannten Five Eyes-Verbund es geschafft hat, ein mächtiges nachrichtendienstliches Netzwerk zu schaffen, wir aber kein Äquivalent dafür in Europa haben. Viele gute Ideen liegen seit langer Zeit auf dem Tisch. Und wann eigentlich, wenn nicht jetzt?
Und jetzt einmal raus aus der Expertenrolle. Wo stehen wir gerade eigentlich?
In einer beunruhigen, kalten Welt, in der sich Dinge inzwischen mit einer Geschwindigkeit vollziehen, die ich mir so nicht hätte vorstellen können. Wir kommen ja aus so einer Zeit, wo wir uns schon daran haben gewöhnen müssen, dass Krisen sich überhaupt nicht mehr abwechseln, sondern dass sie sich eigentlich überlappen. Aber das, was im Moment geschieht, ist schon präzedenzlos.
Und wie können Sie mir trotzdem Hoffnung machen, wenn ich Sie darum bitte?
Das ist ja ein schmaler Grat in unserem Beruf, weil wir weder dafür da sind, Hoffnung zu machen, noch in irgendeiner Art und Weise Panik zu schüren, sondern wir haben schon genug damit zu tun, die Ereignisse so, wie sie sind, zu beschreiben und zu analysieren, damit all diejenigen, die das wollen, damit Schritt halten können und daraus die Konsequenzen für sich irgendwie ableiten können. Wenn ich aus etwas Kraft schöpfe, dann ist es, dass ich daran glaube, dass je schwieriger die Zeiten werden, die Antwort darauf im Grunde nur sein kann, dass man dann versuchen muss, das Beste zu geben, jede und jeder für sich und darauf zu hoffen und nie zu vergessen, dass Dinge sich auch zum Besseren wenden können. Als meine Frau und ich uns auf diese Reise begeben haben, dieses Buches, war für uns so ein ganz wesentlicher Antrieb auch, dass ziemlich am Anfang unseres journalistischen Lebens wir das Glück gehabt haben, aus der ersten Reihe sehen zu können, wie der Kalte Krieg sein Ende gefunden hat. Ich als Korrespondent in der untergehenden DDR, meine Frau in der damaligen Sowjetunion. Wer hätte das für möglich gehalten bis zu dem Moment, wo es irgendwie geschehen ist? Es gibt keine gerade Linie, dass Dinge nur noch immer schlimmer, immer entsetzlicher werden können, sondern man darf die Hoffnung darauf, dass Verbesserung möglich ist, auf keinen Fall aufgeben und darüber den Kopf nicht verlieren.
Und weiterhin miteinander reden, was auch sehr wichtig ist.
Absolut.
In diesem Sinne ganz herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Und ich kann nur empfehlen, das Buch zu lesen. Ich fand es unheimlich spannend. Ich habe sehr viel gelernt. Das Versagen, eine investigative Geschichte der deutschen Russlandpolitik. Vielen Dank, Georg Maskolo.
Es war eine Freude. Vielen Dank.
Gesellschaft besser machen. Eine Podcast-Produktion der Körber Stiftung. Projektleitung Amira Naumann, Moderation und Redaktion Mushta Scherzada.